Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Sigrid Fischer
und Kolja Unger.
Ja, heute geht es um die Frage, ob man mit Satire, mit Humor in der Politik was erreichen kann, was bewirken kann oder ob man auch ernst genommen wird vielleicht damit. Ich habe gesprochen mit Nico Semsrott, der sitzt ja seit gut einem Jahr für die Partei Die Partei. Man nennt sie ja auch Spaßpartei, ist ja hervorgegangen aus der Satirezeitschrift Titanic, beziehungsweise Leute, von da haben die gegründet. Der sitzt im EU-Parlament als Abgeordneter tatsächlich und zusammen mit Martin Sonneborn, der ja schon 6 Jahre jetzt da sitzt, das war der erste dort und jetzt sind die ja schon zu zweit, also die haben jetzt 2,3 oder 4%, 900.000 Stimmen hat er bekommen,
ja, das ist nicht wenig, ne? Das ist mehr als Luxemburg oder Malta, auch EU-Länder Einwohner haben.
Ja.
Und ich glaube, sie haben in Berlin auch mehr Prozent bekommen als die FDP, vor allen Dingen natürlich von Jüngeren.
Ja, Berlin ist natürlich die Stadt für diese Partei. Also man sagt ja immer so Spaßpartei, aber eigentlich sind die ganz schön politisch wirklich drauf und haben auch wirklich Ziele und wollen wirklich was bewegen. Man denkt immer so, ach, die machen nur Unsinn. Nee, ist gar nicht so. Ist mir auch nochmal sehr klar geworden, als ich mich jetzt beschäftigt habe damit. Ich weiß nicht, findest du jetzt Nico Semsrott zum Beispiel, fängst du was an, auch mit diesem Titanic-Humor oder mit Nico Semsrotts Humor?
Ja, ich finde einerseits den auch politisch durchaus ist eine relevante Stimme. Ich meine, er ist der, auf Social Media ist er der Politiker nach Angela Merkel, der deutsche Politiker mit den meisten Followern.
Ehrlich?
Ja. Und er nutzt das auch, ne? Also okay. Ich weiß, dass sie den Werbespot, den man ja als politische Partei, wenn man für eine Europawahl kandidiert, der einem im Öffentlich-Rechtlichen zusteht, den haben sie genutzt, um auf Sea-Watch aufmerksam zu machen. Sea-Watch hat den Werbespot gehabt.
Genau, zur Wahl.
Letztes Jahr zur Wahl. Und da haben sie gezeigt, wie Leute ertrunken sind im Mittelmeer. Und am Anfang kam, für diesen Spot ist ausschließlich die EU verantwortlich. Also ich finde den schon auch ernst zu nehmen, aber gleichzeitig ist es natürlich, diese Figur ist witzig. Ja. Ne? Ist so ein Schluffertyp, ja, der irgendwie sich nicht zutraut. Dadurch kann er auch irgendwie, wenn mal ein Witz nicht funktioniert, eine Pointe nicht kommt, ist es trotzdem witzig, weil das Scheitern das Prinzip ist. Scheitern
ist eine Figur. Er ist letztlich eine Figur und diese Figur trägt er wirklich in dieses EU-Parlament, in diesem Hoodie, dieser schwarze Hoodie, Kapuze hat er eigentlich immer auf auch und so kennen wir den ja auch. Unter anderem aus der Heute-Show und wie gesagt aus seinen eigenen Programmen, Demotivationstrainer nannte er sich, ne? Oder der depressivste Comedian aller Zeiten oder
ja,
sowas. Ne?
Glaub,
also damit spielt er, ne? Mit diesem Depressiven und eigentlich ist die Welt furchtbar. Ne?
So, glücklich sein ist nur ein Mangel an Informationen.
Ja, sowas. Er hat jetzt eben eine neue Late-Night-Show, die er postet bei YouTube oder auch auf seiner eigenen Seite natürlich. Das war eigentlich der Anlass, dass ich mit ihm gesprochen habe. Und in dieser Late-Night-Show sieht man so ein bisschen was von seinem EU-Alltag. Und zum Beispiel, dass er eine Rede hält. Also er kriegt immer eine Redeminute, so alle paar Wochen oder Monate darf er eine Minute was sagen. Und die nutzt er natürlich mal so, mal so. In der ersten Ausgabe so.
The EU is in deep crisis and so am I. I have binge-watched this show for the past few months and I'm not amused. It's not getting enough clicks, the engagement rate is pathetic and in general there is a lack of good content. We need to offer our audience something worth watching. From the broken heart of Europe, I am Nico Semsrott and this is the Nico Semsrott Show with Nico Semsrott.
Ja, das sagt er, wird sein Hoodie wieder an. Oben ganz in der letzten Reihe.
Genau, der sitzt ganz oben.
Und der Hoodie wurde ihm jetzt zum ersten Mal zum Problem, Sigrid.
Genau, also das ist ja immer einer, der das moderiert, ne? Diese
Plenumssitzung,
der Vorsitzende, der Vizepräsident aus Österreich war das in diesem Fall.
Ah, aus Österreicher. Die haben immer mit Burka-Verbot und so.
Ach so, okay. Der hat ihn auf einmal darauf angesprochen, er möge da bitte sich anders anziehen.
Das gibt's doch nicht.
Oder die Kapuze zumindest abnehmen. Ah. Ich glaube, es ging um die Kapuze, die Kopfbedeckung eben.
Ja.
Ja. Und ja, das habe ich ihn gefragt. Warum hat er das gemacht? Wie gesagt, es gibt gar keinen Dresscode.
Der sitzt da schon sehr lange und hat sehr alte Vorstellungen davon, was der Würde des Hauses entspricht und was nicht. Und ich habe offenbar andere. Ich habe sehr viel Respekt vor der demokratischen Institution. Also ich vertrete ja 900.000 Wählerinnen und Wähler. Davor habe ich total Respekt. Aber ich habe keinen Respekt vor Regeln, die nicht vernünftig begründet werden.
Und Sie sind gar nicht der Einzige, der ein bisschen leger da auftritt, oder?
Korrekt.
Dann hören wir uns doch mal das ganze Interview an.
Ich frage mich, wenn ich diese Episode mir angucke, wie viel Mut müssen Sie eigentlich wirklich jedes Mal aufbringen, um aufzustehen in diesem riesigen EU-Parlament und so eine satirische Rede zu halten vor den internationalen Abgeordneten? Sie sind zwar geübter Satiriker, aber geht Ihnen das Herz dann doch ein bisschen dabei?
Also richtig Angst hatte ich nur bei meiner allerersten Intervention sozusagen, als ich vor einem Jahr vor Ursula von der Leyen meinen Hoodie ausgezogen habe. Darunter hatte ich noch einen Hoodie und dort waren dann sozusagen Werbeschilder angebracht, weil mein Vorschlag war, dass doch auch Ursula von der Leyen einfach ehrlich wie so ein Werbetrikot tragen soll, für wen sie arbeitet.
Weil sie die Berateraffäre als Verteidigungsministerin noch so am Bein hatte.
Genau. Und das Skurrile ist ja, dass das nie untersucht wurde. Also das Europäische Parlament hat sie damals auch einfach durchgewunken, ohne dass das untersucht wurde. Finde ich aus demokratischer Sicht erstaunlich.
Also da ging Ihnen so ein bisschen die Pumpe. Kann ich verstehen, das Bild hat man ja auch gesehen. Was glauben Sie, wie viele Mitabgeordnete sind dann amüsiert von dem, was sie tun? Oder verstehen sie es sogar oder applaudieren Ihnen heimlich vielleicht?
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also ich bin eigentlich dauerverwirrt. Seit einem Jahr bin ich dauerverwirrt. Ich fühle mich ein bisschen so, als ob ich in einem absurden Theaterstück gelandet bin. Alle anderen haben irgendwie ein Skript bekommen und kennen das Drehbuch. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach keinen Text und ich verstehe die Show nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, meine eigene Show zu machen.
Wie schätzen Sie es jetzt ein nach einem Jahr Erfahrung auch dort? Würden Sie sagen, ja, ist ein sinnvolles Werkzeug oder laufe ich doch nur vor die Wand? Werde ich als der Narr nur wahrgenommen? Werde ich auch mal ernst genommen? Also wie ist so Ihr Gefühl da jetzt?
Ich glaube, mit dem, was ich kann, bin ich viel besser darin geeignet, Öffentlichkeit herzustellen, als der 705. Abgeordnete hier zu sein, der ernsthafte parlamentarische Arbeit macht.
Ja, wir sehen ja in Ihrer Late Night den naiven Fool in Hood, der gar nichts ausrichten kann, eben weil dieses Parlament so ein bisschen zahnlos ist und gar nicht viel entscheiden darf. Aber ich habe mich gewundert, wenn ich auf Ihrer Seite schaue, Sie haben gar nicht wenig Presse mit Ihren Aktionen. Also wenn Sie auch zum Beispiel den Plenarsaal in Brüssel ja einfach als Straßburg benennen, damit die nicht immer alle hin und her reisen müssen, machen Sie so ein Schild drauf, steht Straßburg drauf. Wie werden Sie das, wenn dann die Zeitungen draufspringen? Ist es schon so? Ah, sagt endlich mal einer was? Oder ist es vielleicht auch für Sie das Erfolgserlebnis, in der Presse zu sein?
Mein Erfolgserlebnis wäre eher, wenn etwas geändert werden würde. Ich mache das dann an der Stelle, glaube ich, aus therapeutischen Gründen, damit ich nicht total verzweifle, muss das dann irgendwie raus und dann versuche ich das noch ein bisschen künstlerisch interessanter zu machen. Also wir haben ja eine Diebstahlserie im Europäischen Parlament. Mehr als 50 Abgeordnete wurden ausgeraubt, beziehungsweise da wurde in ihren Abgeordnetenbüros eingebrochen und weil der Sicherheitsdienst einfach nichts macht und das Parlament selbst auch einfach mit den Schultern zuckt, habe ich gesagt, wir müssen Selbstinitiative ergreifen und dann habe ich meinen Mitabgeordneten so zum selber ausdrucken Schilder zur Verfügung gestellt. Da steht dann zum Beispiel drauf, please only take as much as you really need. Also bitte nehmen Sie nur so viel, wie Sie wirklich brauchen.
Das ist doch letztlich dann der Weg, wo Ihr Humor oder Ihre Methode dann letztlich ja auch an die Leute gelangt. Ist ja schon wichtig, dass Sie das an die Leute bringen, sonst würde es ja verpuffen.
Absolut. Ich versuche, so viel Öffentlichkeit wie möglich herzustellen, um möglichst viele Leute aufzuklären und letztlich ein Druckmittel zu haben, dass sich hier etwas ändert. Das wäre meine politische Strategie dahinter. Und ich würde eben total viel verschwenden, wenn ich nicht Videos machen würde, sondern versuchen würde, meinen Abgeordnetenkollegen zu überzeugen, einen Satz in einer Resolution zu ändern.
Also viele Ihrer Aktionen schaffen wirklich wunderbar Transparenz, ja, legen wirklich den Finger in Problemzonen, wenn Sie sich durch Lobbyveranstaltungen futtern und Giveaway-Tüten auspacken von denen, die da eben Lobbyarbeit betreiben im EU-Parlament. Sie wissen aber auch, lustig machen ist ja leichter auch vielleicht als konstruktiv zu sein. Das Konstruktive ist schwieriger. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Europa besser managen könnte zum Beispiel? Denn große demokratische Träume haben Sie ja, erfahren wir auch in der Late-Night-Show. Ja.
Ich gehe da tatsächlich mit der Doppelnegation ran. Ich finde, vieles, was hier veranstaltet wird, ist total destruktiv. Und wenn ich das dann auch noch mal destruktiv angehe, dann ist das schon wieder konstruktiv. Also natürlich habe ich jede Menge Ideen, aber ich bin gar nicht als Satiriker in der Rolle, Gegenvorschläge zu machen und Mehrheiten zu organisieren, weil das tatsächlich sehr viele Leute sehr viel besser können. Und ich versuche, diese Leute zu unterstützen, indem ich noch von der Seite ein Spotlight reinwerfe. Und ich arbeite tatsächlich mit ein paar Fraktionskollegen auch schon zusammen an den nächsten Videos. Und die Aufgabenverteilung ist dann einfach: Sie sind die Experten und ich versuche, Öffentlichkeit herzustellen.
Ja, Sie haben sich ja der Fraktion der Grünen auch angeschlossen. Das wollte ich Sie auch gern fragen. Verstehen Sie immer, worüber Sie da abstimmen müssen?
Überhaupt nicht. Das ist das Absurde. Es ist alles so komplex, so kompliziert. Also ich habe mich sehr früh mit meinem Team entschieden, das ist uns wichtig, das ist uns nicht wichtig, so priorisieren wir das. Und bei all diesen Fachentscheidungen vertrauen wir einfach darauf, dass die Fraktion sehr gute Leute hat, die sich damit seit Jahren beschäftigen, und denen folgen wir dann. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss, weil in einer Plenarwoche dann hintereinander 650 Abstimmungen anstehen und das ein Pensum ist und eine Komplexität, die selbst ein normales Abgeordnetenbüro nicht alleine durchdringen kann.
Verstehe. Zum Beispiel könnte doch, glaube ich, auf das Parlament dann demnächst noch diese 750 Milliarden Konjunkturprogramm Abstimmung zukommen, oder? Sind Sie da dran beteiligt?
Das ist korrekt. Also am Ende wird dieses Corona-Hilfspaket oder Wiederaufbaupaket auch durch das Parlament gehen. Aber wie immer ist es so, dass die eigentliche Macht bei den Regierungschefs, den 27 nationalen Regierungsoberhäuptern, liegt. Die handeln das erstmal aus im Rat. Dann werden die Papiere noch ein bisschen hin und her geschoben zwischen den Institutionen. Und wenn dann alles soweit für alle einigermaßen okay ist, dann wird es ganz am Ende auch noch im Parlament verabschiedet und dann auch nochmal von den Regierungschefs unterschrieben. Das ist so die Reihenfolge.
Ja, da haben Sie dann noch eine spannende Abstimmung vielleicht vor sich. Über die Doppelspitze, die da gerade ist, von der Leyen Merkel, haben Sie neulich irgendwo gesagt, habe ich das Zitat gelesen, wenn von Europäischer Union die Rede ist, weiß ich gar nicht mehr, was gemeint ist, weil die Union regiert jetzt irgendwie überall. Das ist schon auch so ein Kritikpunkt von Ihnen, ne?
Total. Also zu Demokratie gehört ja auch Macht, Balance und Kontrolle. Und man sieht hier in Europa, gerade durch die deutsche Ratspräsidentschaft, dass eigentlich alle drei Institutionen doch in der Hand sind von den Konservativen. Und innerhalb dieser Konservativen ist eben die CDU-CSU die stärkste Partei. Insofern hat die deutsche Wirtschaft da schon sehr viel mitzureden.
Ja, Nico Semsrott, was steht denn heute noch an?
Für mich persönlich steht heute noch auf dem Programm, dass wir die zweite Folge der Nico Semsrott Show mit Nico Semsrott vorbereiten. Die kommt nämlich übermorgen, die kommt am Donnerstag raus.
Da merkt man schon, der ist schon sehr politisch, ne? Das ist nicht alles Nonsens, so, ne?
Ja, er nutzt tatsächlich eher, oder ist es eher eine Hilflosigkeit, wie er seine Politik umsetzen kann, oder?
Naja, ich habe ihn ja gefragt, das Konstruktive ist eigentlich schwierig. Und er sagt, naja, seine Strategie, er gibt ja eigentlich zu, Politik kann ich nicht so, das ist das Geschäft der anderen. Er hat sich ja den Grünen eben angeschlossen, das sind die Profis. Aber ich unterstütze die mit meinen Aktionen, indem ich Öffentlichkeit schaffe oder indem ich so, wie er das genannt, eben so Spotlights von der Seite da reinwerfe, ne? Damit eigentlich die Anliegen, die haben, nochmal so eine Öffentlichkeit kriegen. Ne?
Findest du das schlimm, also dass er...
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde unglaublich, wie gesagt, die Beispiele, die eben schon gefallen sind, ich finde, dass er unglaublich Transparenz schafft. Also früher hatte ich auch ein ganz gespaltenes Verhältnis zu ihm und Sonneborn auch. Also Sonneborn vor allen Dingen, ne? Die am Anfang habe ich gedacht, nee, du Parlament, Demokratie, das ist doch so ein hohes Gut, das ist sowas Wichtiges, da darf man sich doch nicht lustig machen und das veralbern. Aber wenn du genau hinguckst, wenn du auch auf seine Seite guckst von Nico Semsrott auch, das ist überhaupt nicht veralbern, ne? Also wenn der zum Beispiel da eben rumgeht und sich durch diese so eine Lobby den ganzen Tag durch nur Lobbyveranstaltungen futtert, die Häppchen, die es da gibt, ne, hat er auch ein Video zugedreht. Und dann packt er eine Tüte aus mit Zeug von Discountern. Jeder hat, dann denkst du, ja, das ist doch so ein Riesenkritikpunkt an der EU. Und besser kannst du es doch nicht transparent machen. Das ist nicht Nonsens. Aber die Rede, die wir eben dann, den Redeausschnitt finde ich dann wieder Naja, das ist dann banal, ne? Wenn er dann die EU mit der Soap, mit so einer Seifenoper vergleicht. Naja. Ist nicht so witzig.
Ja, ist vielleicht eher so seine
also Ramp. Ist witzig, aber ist nicht politisch, so, Entschuldigung.
Seine Ramp für seine Show, ne?
Ist für die Fans, bedient halt die Fans, glaube ich auch. Aber was ich auch gut finde, ist eben, dass die da hinkommen und so, das ist ja wie so ein bisschen Sand im Getriebe. Da kommen so Außerirdische und gucken mal auf den Laden drauf, wirklich von oben, die kommen ja von ganz woanders. Und das ist ja so wichtig, dass du aus deiner Blase mal rauskommst. Und wenn man die mal ernst nehmen würde, dann würde man auch mal Sachen entdecken bei sich und denken, oh ja, guck mal, die machen uns auf was aufmerksam, ja, was wir gar nicht mehr sehen.
Mir ging das so. Ich habe bei Martin Sonneborn, als der schon im Parlament war, der hat, die dürfen ja immer, wenn da eine neue Kommission befragt wird, dürfen die eine neue Kommission berufen wird, dann dürfen die den Fragen stellen. Und da hat Martin Sonneborn wirklich sehr kritische Nachfragen gestellt zu dem neuen Medienkommissar aus Ungarn damals. Da sind mir doch, ich hatte gar keine Ahnung, wer das überhaupt ist, und dadurch habe ich erst angefangen, mich mit denen zu beschäftigen. Und jetzt hat Martin Sonneborn vor kurzem, da kam ja Merkel, das hatten wir eben auch im Gespräch gehört, kam die ja auch ins Parlament, ins Europaparlament. Und da hat er ihr folgende Fragen gestellt.
Mahlzeit, Frau Bundeskanzlerin Merkel. Wer, wenn nicht Sie, könnte die Europäische Union aus dieser Krise führen? Wenn ich richtig las, planen Sie, das Coronavirus mit viel Geld zu ersticken. Übrigens etwas, das der EU mit dem nicht minder schäbigen Diktator Orban leider nicht geglückt ist. Sie werden den Klimawandel verbieten und die Chinesen bewegen, uns künftig etwas leiser auszulachen. Sie werden die Migration bewältigen, indem Sie sicherstellen, dass die Gemeinheiten dort geschehen, wo sie nicht so auffallen. Ihre Macht kennt nur eine Grenze. Selbst Sie und Ihre 750 Milliarden können nicht dafür sorgen, dass der Hamburger SV jemals wieder in die Bundesliga aufsteigt. Vielen Dank.
Ja, das ist wieder so ein Ding. Der hinten raus, das HSV-Ding, ja, das ist natürlich, ich mag diesen Humor auch total. Aber da denke ich, stellen Sie sich dann selber ein Bein, weil damit nimmt sie dann keiner mehr ernst. Also sagen wir mal, potenzielle EU-Abgeordnete, die eigentlich sagen würden, yo Junge, hast du recht, endlich sagt's mal einer. Und dann kommt dieser HSV-Witz hinten raus. Aber und schmeißt vielleicht alles um?
Aber vielleicht braucht er den auch, damit es nicht so bitter endet. Ne?
Nicht so
bitter ernst ist.
Ja.
Sieke, mich würde jetzt noch interessieren, was sagst du? Braucht es das? Ist das ein Gewinn?
Ja, unbedingt. Es ist ein Gewinn. Ich würde sogar sagen, dass das für Leute wie uns, für Häuser, in denen wir arbeiten, ja, auch ein Gewinn wäre. Also ich meine, so dieses, ne, man werkelt immer so vor sich hin und man sieht ja vieles nicht mehr. Also wenn, ne, dieser Blick von außen und ruhig mit böser Satire auch, weil das legt, Satire ist immer dazu da, auch was offen zu legen und gerade die Missstände offen zu legen. Und er sagt ja, ne, Nico sagte ja, vieles, was da veranstaltet wird, ist destruktiv, findet er so. Ja, und dann zeigt er das.
Also Nico Semsrott, falls du das jetzt noch hörst, diesen Podcast, vielleicht hättest du auch mal Lust, bei uns ein Praktikum zu machen.
Genau,
meine Woche.
Nico, mein Praktikum im Deutschlandfunk, genau. Ich meine, dass dieser Weg...
Wird zwar nicht so gut bezahlt wie als EU-Parlamentarier, aber...
Oh nee, übrigens, auf seiner Seite kann man alles nachlesen. Jeden Cent, den er kriegt, den sein Büro kriegt, den...
Wir würden die Fahrtkosten bezahlen. Das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger.
Und Sigrid Fischer.
Corso. Kunst und Pop.